Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Dustin und Andy und heißen dich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und das heutige Thema, da fühlen, glaube ich, einige mit, nämlich lautet: Alleine zu Hause konnte ich das doch noch, in Klammern, besser, Klammer zu, spielen.
Top. Genau. Zu Hause hat es noch geklappt.
Zu Hause hat es noch geklappt, ja. Guten Morgen, Dustin.
Moin. Na, wie ist es? Na,
ja, wie war dein Pfingstwochenende? Hast du die Sonne genossen?
Total, ja, habe ich. Anders als du, konnte ich mir aussuchen, ob ich ein schattiges Plätzchen wähle oder nicht. Und doch, ich habe... Hatte ein sehr, 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 sehr schönes Wochenende. Wir hatten viel Familienzeit zu Hause, haben den Garten so richtig ausgekostet, die Planschbeckensaison eröffnet. Und ohne jetzt hier die Zuhörer und Zuhörerinnen mit medizinischen Details irgendwie abzuschrecken, sagen wir mal, am Samstag habe ich ganz, ganz, ganz knapp am Halbmarathon vorbeigeatmet und ich bin allerdings sehr optimistisch, dass ich das jetzt diesen Samstagvormittag mal vollende, das war einmal gemacht zu haben. Genau, ja.
Na, genau. Krass. Ja. Stimmt. Hast du mir Samstag einen Screenshot geschickt. Ich bin dann nachmittags noch extra, aber ich bin hier in den Wald gefahren, weil es war ein bisschen heiß, aber ich wollte auch unbedingt noch laufen. Ja. Hab dann aber auch nicht so lange gemacht. Genau, und dann hatte ich ja zwei Open-Air-Gigs und zweimal so schön, genau, pralle Sonne, ohne Schatten. Ja. Und was will man mehr? Ich war auch im Freibad dafür, also von daher gleicht sich das ja aus. Wir haben hier so ein ganz kleines schnuckeliges Ding direkt an der Ruhr, also ist quasi nur noch ein Zaun, dann fließt da die Ruhr vorbei. Das ist auch beim letzten großen Hochwasser einmal mal wieder komplett zerstört worden, das Ding. Das ist so ein ganz kleines Freibad, das so vereinsgeführt, nette Atmosphäre. Und da sind wir. Ja, die Anja hatte nämlich Geburtstag Sonntag und hatte sich gewünscht, wir gehen alle zusammen morgens ins Freibad. Und dann haben wir das gemacht. Das war sehr nett. Genau.
Party, das klingt aber gut. Das klingt gut.
Ja. Und dann hat Thomas, unser Patreon, uns geschrieben. Hey Jungs, ich höre gerade eure aktuelle Folge von Hauptsache Grooved. Dustin, du hast mit einer Bemerkung in meinem Kopf eine Lawine losgetreten.
Und das bei den
Temperaturen. Du hast so ganz nebenbei über Körpergefühl beim Üben gesprochen. Falls ihr noch ein interessantes Thema für eine Folge braucht, zumindest wäre es für mich interessant, Körpergefühl zu Hause, in Klammern im geschützten Bereich, versus mit Publikum. Ich habe die letzten Wochen einen Vorortkurs mit mehreren Teilnehmern besucht, also Thomas ist ja Gitarrist. Zum Aufwärmen haben wir immer zu zweit gespielt, einer Akkorde, also Blues-Schema in A, und der andere ein bisschen soliert. Jeder hatte davor mehr oder minder Muffe und hat nicht alles abrufbar, was zu Hause kein größeres Problem darstellte. Wie kann man damit umgehen? Gibt es Mittel, um den Weg zu erleichtern? Vielleicht das Thema ja auch schon gut in euren alten Folgen vertreten. Gruß, Thomas. Ja, das haben wir natürlich immer mal wieder gestriffen. Aber es ist ein so großes Thema, was auch nie so ganz weggeht, glaube ich. So dass man es halt immer wieder auch... aufs Tableau heben kann. Und ich glaube, das ist ein gutes Thema. Auf jeden Fall habe ich auch noch Feedback bekommen. Genau. Aber das denn, wann hast du das letzte Mal selbst bei dir oder bei anderen erlebt, so dieses Ding? Das ging doch vorher noch?
Ständig. Ja. Also ich überlege gerade, ob ich so eine ganz spezielle Situation, ja, ich habe ein, zwei spezielle Situationen vor Augen. Dazu muss man natürlich sagen, das muss man ja ein bisschen einkategorisieren. Also wir haben ja schon auch mal so ein bisschen was zum Thema Bühnen- und Studioangst oder Ängste im Allgemeinen in dem Bereich, wo man sich, ich sag mal, mit Musikinstrumenten bewegt. Das haben wir ja schon durchaus besprochen. Aber jetzt geht's ja wirklich so konkret um, wie unterschiedlich sich ein und dasselbe anfühlen kann und was man vielleicht tun kann, was so die Stellschrauben sind. Und dann muss ich sagen, dass wenn ich so standardmäßige, und das ist gar nicht abwertend gemeint, aber wenn ich so Standard Top 40 Gigs spiele, dann habe ich das nicht, weil ich da bis auf diesen ein oder zwei Quotensongs aus 35 Stücken pro Abend, wo mal technisch was gefordert ist, was vielleicht ein bisschen weiter oben angesiedelt ist, aber meistens sind das eher Sachen, die ja sehr technisch jetzt nicht so wild sind, koordinativ nicht so wild sind. Ne? Was mir letztens mal aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel Ain't Nobody von Chaka Khan länger nicht mehr gespielt habe. Und ich bin natürlich so ein Holzkopf und muss die Sachen ja dann, also Sachen, die anspruchsvoll sind, will ich ja dann auch immer sehr originalgetreu spielen. Und das ist zum Beispiel ein ziemliches tricky Bassdrum-Pattern. Und ich hatte irgendwie eine andere Fußmaschine dabei und habe ich gemerkt, boah, okay, das geht, aber ich muss ein bisschen mehr Kraft investieren als sonst. So, genau. Aber ansonsten habe ich das bei normalen Top 40 Gigs nicht. Aber natürlich bei den Times Like These Shows ist das auf jeden Fall ein Thema bei dem den letzten Gig, den wir, nicht den letzten, sondern den vorletzten Gig, den wir gespielt haben. Da haben wir mit einem Stück zum Beispiel angefangen, wo man sich, wenn man das gut und laut spielen will, und das will man in dem Fall dann beides, das ist auf jeden Fall ein Stück, das spielt man dann jetzt an der Drumset-Position nicht mehr ohne ein gutes Warm-up für Hände und Füße. Also ich nicht, keine Ahnung. Gibt bestimmt noch Leute, die das mit einem Kaltstart trotzdem perfekt eloquent machen. Aber da gibt es so einen Part, da spielt man sehr, jetzt mal einmal kurz nerdy, auf einem hohen Spieltempo, unisono, Singles mit Händen und Füßen, also Double Bass Drum und so 174 BPM. Und das muss aber alles perfekt aufeinander sitzen. Und genau, das weiß ich nicht, das so in der ersten Spielminute oder in den ersten zwei Spielminuten, genau, da fühle ich mich auf jeden Fall wohler, wenn ich mich schon mal ein bisschen bewegt habe. Also das wäre so eine Situation, wo ich sagen würde, boah, da darf gerne noch ein bisschen mehr Hubraum entstehen. Wobei das etwas Spieltechnisches ist, was immer auf jeden Fall auch anspruchsvoll bleibt. Ja,
ja. Ja, ich habe zwei konkrete Situationen im Kopf. eine am letzten Wochenende.
Ja.
Da war es halt so, quasi letzter Song auf der Setlist wird angefangen.
Mhm.
Oder vorletzter. Und ich denke, oh, jetzt habe ich mich, und ich fange an zu spielen, das passt irgendwie nicht. Und dachte so, ah, jetzt habe ich mich hier irgendwie verschaltet mit meinem Fußschalter, habe auf dem iPad zurück anstatt vorgeblättert, so, ne, so dieser Panikmoment, so, was stimmt jetzt gerade nicht?
Ja.
Bis ich dann feststelle, nee, eigentlich bin ich richtig, aber irgendwie passt das nicht zu dem Musik, zu dem Instrument, was angefangen hat quasi. Mhm. Also da scheint da irgendwas passiert zu sein. Und das war dieser Moment, das haben wir doch beim Soundcheck noch gespielt, da ging das doch noch, was ist denn da passiert? So. Dann war es halt tatsächlich dann auch so, nach dem Gig kam dann jemand und sagte, sorry, der geht auf mich, irgendwie war ich da kurz neben der Spur und dann habe ich irgendwas gespielt. So, ne? Und also das mal diese, so, das ging doch zu Hause noch, oder das ging, als der noch nicht zugeguckt hat, oder als das noch war. Das kann auch manchmal einfach nur sein, quasi komplett gleiches Setting, aber da war das Publikum halt noch nicht vor der Bühne. So,
ja, oder? Klar. Was ja auch ganz großen, Entschuldigung, wenn ich da direkt einhake.
Genau.
Was ja auch zum Beispiel, ich habe ja einen Punkt, gibt es jetzt keine richtige Reihenfolge, Stichwort Monitoring, Bühnensound, der kann sich ja sehr oder verändert sich ja sehr stark zwischen Soundcheck und auf einmal ist ein Publikum da und alles klingt ganz anders kann sich ganz stark verändern, ne?
Auf jeden Fall, genau. Und das andere war, da bin ich dann mal derjenige, welche, als wir unsere Aufnahmen hier für die Podcast-Sachen gemacht haben, da habe ich da ja auch Sachen spieltechnisch gemacht, die ich sonst selten bis nie mache und die dann aber auch auf dem Grenzniveau für mich auf jeden Fall waren, wo ich dann an einer Stelle auch bei einer Sache dann irgendwann sagen musste, boah, das ist jetzt krass, zu Hause, so alleine, habe ich da viel weniger Kraft eingesetzt und ich merke jetzt einfach, für heute ist die Hand bei diesem Thema durch. So, ne? Und das hat natürlich auch was damit zu tun. Also es ist, da kommen wir schon gleich noch drauf. Also für mich sind das auch zwei Komponenten. Es gibt eine rein technisch, spieltechnisch, kraftmäßige Komponente. Mhm. Und dann gibt's aber natürlich den ganz großen psychologischen Apparat, der da mit dranhängt. Weil Musik natürlich eigentlich mal als Gemeinschaftsding irgendwie entstanden ist von hier, wir klopfen und tanzen und irgendwas Rituelles, was weiß ich wann das genau, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber wenn du es dann umdrehst quasi und erstmal immer zu Hause alleine machst und dann in diese Gemeinschaftssituation zurückgehst, das können halt Welten sein dann so, mhm, ne? Und genau, naja, und bevor wir da jetzt dann noch tiefer ins Thema gehen, hatte ich die Patrons noch gefragt, so, wer hat dann noch Erfahrung, und da hatte Wölfi noch geschrieben, ja klar, das Problem kenne ich auch, ich versuche das immer zweigleisig anzugehen, erstens, ich bereite mich so gut es geht vor, und das beinhaltet auch Störungen, wo meine Konzentration durch was anderes abgelenkt wird, mhm, und zweitens denkt sie sich dann auch immer, die anderen kochen auch nur mit Wasser, ich versuche mich auf das zu besinnen, was ich kann, und wenn das dann mal zu wenig ist, dann ist es halt so. Also auch eine gewisse Akzeptanz nach dem Motto, ich habe ein gutes Gewissen, ich habe mein Bestes gegeben, und wenn das Beste irgendwo mal dann nicht reicht, dann konnte ich halt nicht mehr machen. So, ne? Das tut auch manchmal gut, das muss man auch lernen. So, dass, wir haben es auch schon öfter gesagt, irgendwelche Fehler wir sind ja Gott sei Dank keine Herzchirurgen, so dass ein Fehler am Ende nicht so weh tut wie in anderen Bereichen des Lebens. Genau. Ja,
das kann ich, das, Gott sei Dank ist das so. Gott sei Dank ist das so. Ablenkung, ich habe das immer so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das bestimmt auch schon mal im Podcast gesagt, wenn man so aufgeregt ist, was ja aus ganz unterschiedlichen Gründen getriggert sein kann. Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass Musizieren ist ja immer auch ein starker physischer Akt. Ja, bei dem einen sind die Bewegungen ein bisschen kleiner, also jetzt bei dir zum Beispiel, bei mir sind die Bewegungen ein bisschen größer, aber es bleibt ja ein physischer Akt, und wenn man das dann über einen längeren Zeitraum macht, ist das durchaus auch ist einfach eine Belastung für den Körper, so, ne? Also da ist man immer wieder im extremen Bereich drin. Und was, glaube ich, total helfen kann, sich das mal bewusst zu machen, also zu wissen, hey, ich verlange jetzt hier auch etwas, was nicht so 0815 ist, sondern das ist eine super, super spezialisierte Anwendung, Bewegung, Koordination etc. Und das ist halt nicht, ich sitze auf dem Sofa und treffe die Entscheidung Netflix oder Disney Plus, sondern ich muss jetzt hier wirklich was leisten. So, ohne jetzt so Wettkampfgedanken aufkommen zu lassen, sondern ich meine wirklich so, dass einem selbst erstmal klar ist, das, was man da jetzt macht, da verlangt man was von sich ab. Und dann sollte einem bewusst sein, dass alles, was man so am Tag und manchmal sogar auch einen Tag vorher, alles, was man so gemacht hat, also was so körperliche Beanspruchung angeht, mentale Beanspruchung und was man so zu sich genommen hat, Nahrung, Substanzen, was auch immer, das hat natürlich alles einen Einfluss darauf, wie leistungsfähig man ist, also sowohl physisch als auch psychisch. Ne? Also wenn, ich habe hier bestimmt schon oft das Beispiel bemüht, du fährst zum Gig, bist gut in der Zeit, und aber irgendwie auf dem Weg irgendwas passiert, keine Ahnung, Unfall direkt vor deiner Nase, Stau, es wird spät, Stress, du kommst schon zu spät zum Soundcheck, so, und alles in deinem Körper ist sofort auf Stress, und ja, das hat einen viel größeren Einfluss auf den Moment später auch noch, also auch noch Stunden später, wie zum Beispiel, ob du in der letzten Woche das Stück dreimal nochmal wiederholt hast oder viermal wiederholt hast.
Ja.
Also so ganz aktuelles, sage ich jetzt mal, Zeitgeschehen im Sinne von Spannung und Entspannung, das unterschätzt man, beziehungsweise hat man oft gar nicht in dieser Form so auf dem Schirm. Also das, wie groß der Einfluss da ist.
Und du hast es auch nicht unter Kontrolle, wenn du dann da muss ich jetzt auch kurz ans Wochenende denken, wenn du dann eine PA-Firma hast, wo irgendwie gefühlt alle Kabel knacken und irgendwas und dann wird's unnötig nervig beim Soundcheck und dies und das, ne? Da hast du gar keinen Einfluss drauf. Und dann ist aber auch das Lustige, das kann dann auch, also auch diese Stausituation, du stolperst quasi auf die Bühne und irgendjemand zählt schon ein, das Publikum ist schon da und es geht los, so. Mhm. Das kann ja auch zwei, also entweder es geht gar nichts, oder manchmal ist auch dieses, boah, mir ist alles so egal, ich will eigentlich nur noch nach Hause, und dann ist auch gar kein Druck mehr da, weil dir eh alles egal ist, und dann auf einmal hat man den Abend irgendwie der Woche, so, wenn man auf Tour ist, so, ne? Und eigentlich waren die Voraussetzungen die schlechtesten von allen, und dann ist aber so dieses, es ist jetzt eh alles egal und alle irgendwie, sagen wir mal, keiner spielt mehr Sicherheitsfußball, sondern irgendwie jeder will einfach nur noch für sich Spaß haben, auch so ein bisschen, und dann entsteht so ein Momentum quasi, ne? Und auch dieses, der Thomas hatte hier auch so auf Körpergefühl abgestellt, weil du das letztes Mal ja auch so gesagt hattest, und meine Erfahrung ist auch, dass ich in manchen Bereichen mittlerweile so diesen Gedanken habe, boah, das ist jetzt irgendwie echt anstrengend und fordert Konzentration hier zu Hause. Mhm. Aber ich weiß, auf einer großen Bühne, wo sich viel Luft bewegt und wo ich jeden Ton durch den Boden quasi noch spüre, rollt das einfacher. Also manchmal hilft diese, also ich habe jetzt abgesehen vom Stress oder so, aber einfach nur vom Spielgefühl ist dadurch, wenn ich auf einer großen Bühne den Bass so richtig fühlen kann und der ist einfach, der füllt den ganzen Raum und so. Das in manchen Situationen macht es mir Dinge einfacher, weil ich die stärker fühle, als wenn ich hier auf Zimmerlautstärke zu Hause sitze. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen?
Total, total. Ich habe das ja, ich sag das ja auch immer und auch bei der Recording-Session haben wir das ja auch gemacht, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ich mag das ja auch total, wenn Amps auf der Bühne sind. Also sowohl als Bass sowieso, aber auch Gitarre. Natürlich, ich weiß, mit In-Ear-Monitoring und wenig Bleed in Mikrofonen, vorne FOH-Sound. Ich will nicht sagen, ist immer besser, wenn du gar keine Amps auf der Bühne hast. Das kommt natürlich auch drauf an, zum einen, wie groß das Venue ist und auch wie diszipliniert die Mitmusiker sind. Also wenn du eine Amp-Lautstärke auf der Bühne fährst, die angemessen ist, dann ist manchmal auch gerade vor der Bühne der Sound viel besser, wenn du Amps da hast. So gerade so in so kleinen bis mittelgroßen Venues, wenn die Band als Klangkörper für sich einen guten Sound hat, ja, dann ist das, was so als Direktschall von der Bühne kommt, das ist ja ein Teil des Gesamtsounds. Und das habe ich gerade bei kleineren Clubkonzerten, wenn es gut ist, ist das oft cooler, wenn Amps am Start sind. Leichter, also gerade mit Bezug auf kleinere Venues, ist natürlich immer ohne Amps zu spielen und rein auf In-Ear-Monitoring zu setzen. Aber das ist, ich mag das sowieso sehr, wenn wirklich Luft bewegt wird. Bass und auch Gitarren-Amps, ganz, ganz, ganz klar. Und das geht mir als Drummer auch so. Und dann hast du ja ganz, also da könnte ich jetzt ganz unterschiedliche Beispiele heranziehen. Ich gebe ein Beispiel von einem Tanz in einem Mai-Gig, den ich vor ein paar Wochen gespielt habe. Da haben wir Open Air gespielt. Da ist ja Lautstärke erstmal nie ein Problem so wirklich für Drummer. Aber wir hatten so, ja, 80 Meter vor der Bühne, würde ich mal schätzen, so einen doofen Bierwagen. Also nicht so einen Bierwagen, sondern so ein Bierlager. So eine Metallkiste. Und das war eine glatte Fläche und das hat unseren PA-Sound so dermaßen unangenehm laut reflektiert. Und immer wenn so, ich sag jetzt mal so, wenn wir so Songparts gespielt haben als Band, wo wir leise geworden sind, um das Publikum so singen zu lassen, so, und ich habe Sidestick gespielt, ging nicht. Es kam zu so bekloppten Zeiten, so laut, vor allem Sidestick, also dieser ganz kurze Sound, der so hoch ist, das war so unangenehm. Selbst die Sänger, die ja normalerweise, wenn so Mitsing-Parts kommen, sofort immer die Froppen aus den Ohren nehmen, um mitzubekommen, was da passiert. Sofort wieder die Froppen rein und stay on track. Also das hast du wirklich nicht ausgehalten. Also das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So unangenehme
Reflexion. Das hatte ich am Samstag noch, habe ich hier in Essen auf dem Burgplatz, also mitten in der am Rande der Fußgängerzone, da so zwischen, also dann hast du quasi drei große Gebäude, rechts, links, vorne, so. Ne? Da vorne, was ist da jetzt, Meiersche Buchhandlung, rechts der Dom und links sind so Restaurants und so. Ja. Und es war halt wirklich, dass die Sängerin hat auch nur zur Vorsicht beim Soundcheck so einmal, so dass ich mich jetzt so dreimal höre, das hat was mit den Gebäuden zu tun, das könnt ihr nicht wegmachen, oder? So, nein, das können wir nicht wegmachen, okay. Ne? Also das war, das ist, genau. Also solche Sachen spielen dann natürlich mit rein. Da hat man nicht so viel Einfluss drauf. Nee. Und da ist dann einfach der Tipp, den man geben kann. Also generell, wenn du mit bestimmten Situationen ein Thema hast, liefer dich diesen Situationen so oft aus, wie es geht, um einfach damit besser klarzukommen. Und wir haben diese Geschichten natürlich permanent beide im Unterricht. Also wie oft ich das höre, zu Hause konnte ich das doch spielen, so, ne? Und ich kenne das selber noch aus dem Unterricht, Hauptfach, besonders bei einem Dozenten, da war eine Katastrophe. Da hatte ich den Angstschweiß quasi schon auf der Hinfahrt im Auto, auf der Stirn und dann war es immer, Naja, da ist dann halt irgendwann wichtig auch, das habe ich aber erst nach dem Studium irgendwann gelernt, sich auch davon frei zu machen, sich nicht nur über sein Musiker-Ich zu definieren und ob man jetzt ein guter Mensch ist, ob man irgendwas bei 85 oder bei 95 BPM spielen kann, so, ne? So, da war für mich so ein ganz wichtiger Punkt auch, Familie, Kinder irgendwann, dass man halt auch nochmal die Relationen im Leben, so Hauptsache alle gesund, übertrieben, ne? Dass man da so ein bisschen Akzeptanz für sich selber, was Wölfi auch sagte. Ich habe mein Bestes gegeben und jetzt kann ich ruhig schlafen. Mehr konnte ich. Ich konnte mich nicht mehr vorbereiten. Ich habe geübt, was zu üben war, und alles andere liegt jetzt in der Hand des Universums quasi.
Auf jeden Fall. Dein Leben geht weiter und die Welt dreht sich weiter.
Ja.
Und das darf man immer nicht vergessen. Also es gibt eine gewisse Bandbreite von, ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob Fehlerkultur das richtige Wort ist, aber das ist, ich sag jetzt mal, wie man das mit sich selbst ausmacht, ist ja vor allem erstmal abhängig von der Ambition und auch von dem Umfeld, mit dem man sich so umgibt. Also will sagen, wenn du jetzt in einer Amateurband spielst, ja, dann ist das ja wirklich nur dein eigenes Thema und das Thema vielleicht innerhalb noch deiner Band, das ist es. Wenn du jetzt natürlich professionell spielst, auf größeren Produktionen, und da hängen ganz, ganz viele Sachen mit dran und da passieren Sachen, die so richtig daneben gehen, dann hast du da natürlich schon eine andere Fallhöhe. Und das hat natürlich unter Umständen Implikationen darauf, ob du nochmal gebucht wirst oder eben nicht. So, ja. Also das, da gibt's schon gewisse Bandbreite. So, aber am Ende des Tages haben wir jetzt, oder hast du jetzt zum Beginn auch der Folge schon gesagt, wir sind Gott sei Dank keine Herzchirurgen oder Piloten oder, ne? Also ich sag immer, wenn mal hier Tiffy, die ja für mich immer hier so nette Designsachen macht, die war jetzt ein bisschen länger krank und ist dann deswegen so nicht dazugekommen, und dann hat sie sich bei mir so entschuldigt, ganz förmlich, und sagt, hey, du, ist doch alles gut, ob das jetzt eine Woche oder zwei länger dauert. Also ich muss ja mit meinem Schlagzeugunterricht und meinen Camps und der Online-Akademie, ich muss ja keine Leben retten. Ich darf sie bereichern. So. Aber das, ne, also das, die Welt wird sich weiterdrehen, wenn es eine Woche oder zwei länger dauert. So, da gibt's jetzt keinen ultimativen, bis dann so und so muss das sein. Und das muss man sich schon, muss man sich selbst mal klar machen. Aber, und das ist immer so ein bisschen das, wo es dann oft auch kippt, auch in anderen Bereichen des Lebens. So, das muss man sich klar machen. Und trotzdem, ja, sollte man das nicht nutzen, um das Loch im Zaun zu finden, ne? Und dann durch das Loch wieder durchzukrabbeln und so nach dem Motto, während den Anfängen. Das ist so ein bisschen wie, ne, hier nochmal eine Analogie irgendwie aus dem Sportbereich oder Ernährungsbereich. Auch heute musste ich mich mistig essen, weil ich bei Oma zu Kaffee und Kuchen eingeladen war. Und deswegen ist auch die ganze Woche kaputt und der ganze Monat kaputt und ich brauche gar nicht erst weitermachen. So, ja, und aber du lachst, aber was meinst du, in wie vielen Fällen genau das der Dominostein ist, im sprichwörtlichen und vielleicht manchmal auch wortwörtlichen
Jetzt
Sinne.
Jetzt bin ich mich ertappt.
es geht schon wieder los. Der dann leider die Steine in die falsche Richtung sozusagen kippt. Ne?
Ja.
Und das hast du beim Üben ja zum Beispiel genauso. Also der Klassiker, man nimmt sich das jetzt vor. Und dann so, es ging heute nicht, weil ich musste heute doch länger auf der Arbeit bleiben. Dann war noch Stau auf der B1. Und dann hatte ich hatte geplant, 45 Minuten zu üben, aber ich hatte nur noch eine Viertelstunde. Dann habe ich es einfach ganz sein gelassen. Fehler 1. Ja.
Und jetzt lohnt es sich die Rest der Woche auch nicht mehr.
Genau. Und das ist also im positiven Sinne, also wie, ne, Stichwort Aufbau von Routinen und auch Konsequenz zu sagen, auch eine kurze Übereinheit, auch eine kurze Trainingseinheit oder auch, ja, dann hast du halt mal einmal einen Cheat Day mehr gehabt oder einmal dich nicht optimal ernährt, was auch immer. Das kannst du ja im Positiven fortführen. Okay, selbst wenn ich jetzt mal nur eine kurze Übereinheit gemacht habe, aber ich habe sie gemacht. So, und morgen ist eine neue Chance oder übermorgen ist eine neue Chance. Da habe ich meinen Slot und dann geht nicht alles daneben. Ich kann meine normale Einheit machen. Und das muss man immer so ein bisschen abchecken, auch wenn man, sag ich jetzt mal, eher so jetzt nicht professionell ambitioniert ist, sondern eher, ne, so im Amateurbereich sich auffällt. Man muss am Ende des Tages immer selber in den Spiegel gucken können und man muss kein Leben retten, aber man darf natürlich trotzdem auch mal kritisch mit sich selber sein und da so das Maß zu finden. Ne?
Ja, und alle, die ein bisschen ambitioniert sind am Instrument, und das sind dann irgendwie auch jede meistens auf ihre, seine Art und Weise. Also zum Beispiel jetzt beim Stammtisch, ne? Da war ja das beim Bassstammtisch, da war so das Niveau zwischen, ich habe mal Kontrabass studiert, bis hin, ich habe gerade angefangen. Und lustigerweise war bei allen dieser Effekt, uiuiui, da waren ein paar Blaue dabei oder das war jetzt aber viel anstrengender, das quasi, was ist denn da eigentlich jetzt zwischen Schlafzimmer und Bühne passiert? So, warum war das auf einmal schwerer? So, ne? Und das ist, da ist aber auch schön, irgendwie wieder zu wissen, das haben am Ende alle anderen auch und da sitzt man halt, sitzen wir alle zusammen in einem Boot, so, ne?
Ja, klar.
Die Frage ist ja, warum können wir das denn zu Hause scheinbar problemlos spielen und dann wird es auf einmal so schwer und wir verlieren da den Zugriff drauf und das ist ja, weil Spielen, du hast es ja mit diesem Körpergefühl gesagt, das ist ja nicht nur irgendwie reines Wissen im Kopf, das ist ja auch so ein gefühlsmäßiger Zustand, wo eben so viel dranhängt, ne?
Ja.
Und nur weil man das jetzt einmal konnte, heißt das eben nicht, dass man das immer und in allen Situationen kann, ne? Und dann, also Musik ist dann eben zustandsabhängig. Hast du den Stau gehabt und bist todesgenervt oder kommst du total gechillt beim Auftritt an, so, ne?
Ja.
Und eben zu Hause ist ja die Umgebung erstmal, die fühlt sich sicher an. Du bist entspannt, keiner urteilt über dich, das ist eine kontrollierte Umgebung, du hast den Sound, du kannst alles kontrollieren, es ist gewohnt, ne?
Und
Fehler sind auch in gewisser Weise egal, erfährt ja keiner, ne? Du bist insgesamt dadurch natürlich locker und gechillt, ne? Und dann kommen irgendwie entweder die Kollegen in den Proberaum oder das Publikum vor die Bühne und dann zack, so ist dein Nervenkostüm aktiviert, ne? Die Aufmerksamkeit springt von hier nach da und der Monitor, da knistert irgendwas und was passiert da und wieso höre ich das nicht und das Licht blendet mich von da hinten, ne? Und außerdem steigt so diese Selbstbeobachtung, weil man immer das Gefühl hat, oh, die hören alle auf mich, die warten nur drauf, quasi auf den nächsten Fehler und dann eine Strichliste zu führen, so. Und ne, also Bewertung droht.
Ja.
So der Körper spannt sich an, auf einmal sind Sachen, die vorher selbstverständlich waren, gar nicht mehr selbstverständlich. Du atmest plötzlich ganz anders, Riesending. Also Leute, die wirklich ein Thema mit Bühnenangst haben und sowas, ne? Die üben ja auch Atemsachen teilweise und so. Und ja, das Spannende ist ja, dass das Können generell ja nicht plötzlich weg ist. Du hast ja nicht einen Teil deines Gehirns gelöscht, aber du hast keinen Zugriff mehr. So,
ja.
Ne? Und die Frage ist eben, wie kannst du dich darauf vorbereiten oder das eben antizipieren und vorneweg Sachen anders angehen dann.
Ich muss noch einen wichtigen Punkt ergänzen, wo wir Drummer wirklich, wirklich im Nachteil sind. Du hast ja immerhin das Glück, du nimmst dein eigenes Instrument und der Abstand deiner Saiten zum Hals verändert sich nicht. So, das ist, also das Instrument, was du in die Hand nimmst, das ist schon stabil, so, ja.
Ja, außer, dass ich mir Samstag fast die Finger verbrannt habe.
Genau. Was bei uns Drummer natürlich ein Riesenthema ist, selbst wenn du dein Instrument mitnimmst, es steht anders. Dein Setup. Und das hat natürlich, wie sich das anfühlt beim Spielen, einen so exorbitant großen Einfluss. Und das treibt dich ganz schnell in den absoluten Wahnsinn. Ich habe hier mal so 2, 3 Klassiker notiert bei uns in den Farbnotizen. Setup-Unterschiede, wie gesagt, für Drummer ein Riesending. Also selbst wenn du dein eigenes Drumkit mitbringst, so triviale Dinge wie die Bühne oder wenn du vielleicht sogar einen Riser hast. Etwas, was mich zum Beispiel total killt, ist, wenn der Riser so leicht bergauf steht. Also, also quasi, du guckst so ein bisschen eher so, ne? Das ist, wenn du was mit den Füßen machst. Ich meine jetzt nicht unbedingt Double Bass, selbst, also ich habe einen super aktiven linken Fuß, auch wenn ich auf dem Hi-Hat bin, ne? Ey, das macht mich wahnsinnig. Oder wenn der Riser ein bisschen wackelt, du trittst auf die Bassdrum und du hast einfach viel weniger Stabilität im Sitz, so, ne? Oder das fällt in eine Richtung, also vielleicht nach links.
Oder ein Zentimeter hinter dir ist der Abgrund. Das heißt, wenn du mit dem Hocker einmal.
Oh! Die Bühne ist insgesamt sehr shaky. Das haben wir, ich habe das mal gehabt.
So ein Anhänger, so ein Getränkeanhänger oder so.
Getränkeanhänger, nee, das war so eine Bretterbühne. Das war, wenn ich auf die Bassdrum getreten habe oder wenn der Bassist ein A gespielt hat, ja, das habe ich in meiner Augenbraue gespürt, so, aber durch die Vibration, so, und dann so, ui, das war, und dann klang das klang so, wenn wir immer so auf der Frequenz von A, da war so eine sich selbst verstärkende Dröhnung, das klang dann immer so, als wären alle verstimmt. War aber nicht.
Ja.
Also, aber es war immer, wenn wir irgendwie ums A rumgespielt haben, war immer alles verstimmt auf der Bühne. Das war der Wahnsinn. Und das macht dich ja komplett kirre. Und dann noch ein zweiter Aspekt, was ja bei uns Drummern sehr häufig ist, ist ja so Drumset-Sharing. Also Teile des Drumsets sind gar nicht deins. So. Und dann ist das, dann hast du noch weniger Optionen, vielleicht auch, weil schneller Wechsel zwischen den Bands war, gar nicht genug Zeit, alles so wirklich ordentlich hinzustellen, ne? Und dann machst du Abstriche und so. Und also das ist ein riesen Aspekt. Und da kann ich, das Einzige, was da hilft, ist, öfter an fremden Drumsets spielen tatsächlich. Und im Unterricht nicht 10 Minuten Zeit darauf verwenden, alles perfekt einzustellen, sondern das Drumset auch öfter mal so zu spielen, wie es da jetzt gerade steht. Auch wenn du jetzt als Erwachsener hier zuhörst, wenn vor dir da mal ein Zwerg gesessen hat. Spiel mal die Zwergen-Variante. Und vielleicht hast du irgendwann mal Glück und dann hat mal jemand vor dir da gesessen, der mal 1,5, 2 Köpfe größer ist und spiel das mal so. Also wechsel das mal. Stell mal auch dein Drumset mal ganz schnell hin, so, und spiel einfach mal 1/2 Stunde drauf. Also, dass du ganz oft so, ja, in die Situation kommst, hast du gerade schon auch gesagt, aus einer anderen Richtung schauend, aber bring dich oft in die Situation, dass das Drumset nicht optimal steht, wechsel mal die Fußmaschine, leite mal vom Proberaumnachbar eine andere Fußmaschine aus für 10 Minuten, solche Sachen. Da kann man sich schon drauf vorbereiten und man lernt natürlich mit der Zeit, das zu kompensieren. Schönes Bild habe ich da. Andreas, bei dir ist es 2 Tage länger her als bei mir. Erinnerst du dich, du hast einen Führerschein gemacht und dann hast du das erste Mal in deinem Leben ein anderes Kfz bewegt. Wie krass war das? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, so. Ja, das war total krass, weil der Fahrschulwagen, ja. Was war das? Ein Toyota oder so? Und der war gefühlt total leicht.
Ja.
Und da hast du quasi nur die Kupplung so leicht kommen lassen, ist der schon losgerollt. Da musstest du noch gar kein Gas geben. Der war so für Idioten eingestellt. Ja. Und dann hatten wir damals zu Hause zu der Zeit ein Audi 100. Und das war dagegen ein schweres Schiff quasi. Ja. So. Ja. Und das war krass, die Umstellung. Ja.
Das erste Mal ein anderes Auto fahren, so nach dem Fahrstuhlwagen, wo man sich dann so daran gewöhnt hat, das ist ja wirklich ein anderes Universum. Ich erinnere mich bei einer Probefahrt, für mein erstes Fahrzeug habe ich glaube, 2 unterschiedliche Autos Probe gefahren. Und bei dem einen war das bei der Bremse so wie beim Fahrschulwagen. Und der andere hatte so frische Bremsen und dann war das auch noch so ein, ich weiß jetzt nicht, ob das dann krassere Bremsen sind. Auf jeden Fall war es ein BMW-Kombi. Und also so bei dem Wagen vorher, den musstest du irgendwo wahrscheinlich bremsen wie so einen alten Schulbus, ne? Also so Kilometer vorher schon mal drauf treten in der Hoffnung, dass er rechtzeitig zum Stehen kommt, so, ja. Und dann fahr ich da so, ne? Und denk so, oh, die Ampel, die wird gelb, da will ich jetzt nicht drüber fahren. Und guck quasi mit meinem Auge so Richtung Bremspedal und das Ding steht einfach. Also wirklich so. Ui!
Du hast an der Windschutzscheibe gelutscht.
Ja, lustige Anekdote meiner Kindheit. Irgendwann haben wir mal in dem Haus, wo wir gewohnt haben, da war mal so ein Partyraum hin, der musste abgerissen werden, haben wir mitgeholfen. Und der Lebensgefährte von unserer Vermieterin, der war so LKW-Fahrer. Und dann bin ich mit meinem kleinen Bruder mitgefahren. Wir waren so vorne 3 Sitze in diesem riesen LKW. Dann fährt der gerade los. So Fahrradfahrtempo. Und dann zeige ich meinem Bruder auf seinen Hebel und frage, was ist das? Und zieht an dem Hebel. Weißt du, was eine hydraulische Feststellbremse ist? Also, ich sag mal so, das ist physikalisch ungefähr so aus dem Tempo von, ich schätze mal, 15 km/h, so dass du für ein paar Nanosekunden mal einmal zurück in die Vergangenheit reist. Und ich kann dir sagen, kein Körper ist darauf vorbereitet, was passiert, wenn du bei einem LKW die Feststellbremse betätigst.
Okay. Ah.
Also du stehst halt.
Ja, also das macht total anderes, genau, so Körpergefühl. Und ich habe tatsächlich, ich habe 2 Fahrräder am Wochenende nach Monaten mal wieder das andere genommen und ich bin fast, ich habe gedacht, das kann gar nicht sein, was ist denn jetzt passiert? Ich habe erstmal daran, als ich wieder zu Hause war, an allem rumgestellt, weil das Körpergefühl beim Fahren so anders war. Das hat mich so, also beim Fahrradfahren, ne, so erstmal Sattel anders und wie ist das denn bei dem anderen Fahrrad? Einfach diese Unterschiede, ne, und das jetzt mal. Aber um wieder zum Thema zurückzukommen, mit den ersten Tipps auch. Du hast, ich sehe da so 2, habe ich ja vorhin schon gesagt, so einmal so eine spieltechnische Komponente und einmal so eine psychologische Geschichte. Mhm. Und so ein Zauberwort, um damit besser umzugehen, ist auf jeden Fall Headroom in einer gewissen Art und Weise.
Reserve.
Und deswegen, ich sag meinen Schülern immer, versuch Sachen auf 110% Geschwindigkeit zu üben.
Ja, definitiv.
Wenn du zu Hause immer im Sitzen übst und du willst aber Sachen in Richtung Auftritt üben oder so, stell dich auch mal hin, damit das nicht nachher dir auf die Füße fällt. Also von wegen anderes Körper- oder Spielgefühl. Du wirst wahrscheinlich mehr was ich vorhin sagte, was mir bei unserem Recording dann, ich wusste es und konnte es trotzdem. Ich habe versucht, zu Hause laut zu üben und laut zu spielen und das hilft auf jeden Fall so. Ne? Mhm. Aber natürlich kriegt man dieses Körpergefühl, wie es sich dann in echt, manche Sachen kann man nicht perfekt simulieren, aber man kann in die Richtung arbeiten, dass halt, dass man weiß, okay, meine Hände oder viele Schüler fragen mich ja so Sachen auch, so warum sind meine Hände auf der Bühne immer viel schneller müde? Ich so, ja, weil du mit mehr Energie spielst als zu Hause oder im Proberaum. Ja, das wirst du auch nie ganz wegkriegen. Du kannst versuchen, an der Hörsituation was zu ändern und mal drauf zu achten, spielst du mit zu viel Energie, weil du dich vielleicht nicht gut genug hörst und du dann übertrieben viel Energie einsetzt, um das eventuell zu kompensieren. Das hilft oft schon ein bisschen. Also all diese technischen Sachen, die quasi ein bisschen übers Ziel hinaus zu üben, beziehungsweise so zu üben, wie sie nachher auch auf der Bühne sind, ist eine Sache. Und dann gibt's eine, wenn wir jetzt mal ans mentale Ding rangehen, was ich hier damals, also in Andy's Basecamp hatte mal, ich glaube, der Volker, damals so eine schöne Geschichte vom mentalen Dollar oder vom mentalen Euro erzählt, was er irgendwo gelesen hatte. Das hatte ich hier im Podcast bei irgendeinem Thema auch schon mal erwähnt. Und zwar sollte es eben nicht so sein, dass du jetzt, wir haben ja gerade gesagt, so zu Hause ist alles sicher, entspannt, kein Urteil, kontrollierte Umgebung, all diese Sachen. Und es sollte eben nicht so sein, dass wenn du jetzt sagst, ich habe mental einen Euro, also 100 Cent zur Verfügung, dann muss ich wirklich 100% davon abgeben, um das Ergebnis hinzukriegen. Sondern es ist ja beim Auftritt so, du bezahlst erstmal 20 Cent für eine Grundnervosität, dann ist der Bühnensound irgendwie anders und der war beim Soundcheck nochmal anders als nachher, wenn es losgeht. So, klar. Da kostet dich wieder 10 Cent von deiner Aufmerksamkeit oder mentalen Stärke. Siehst du auch noch, dass da irgendwie dein bester Musikkumpel Buddy in der ersten Reihe steht und so, oh nein, mit der ist auch da. Genau, mit verschränkten Armen. Ne? So, und will nur sagen, auch mental muss man sich ein bisschen Headroom aneignen, weil du wirst von der Aufmerksamkeit und den mentalen Fähigkeiten, Konzentration, was weiß ich, wirst du Abstriche machen müssen im Normalfall oder sehr oft in eben Stresssituationen. Mhm. Und was Wölfi auch gesagt hatte hier bei ihrem Ding, dass sie beim Üben sich quasi Ablenkungen mit einbaut. Welche dann auch immer. Da gibt's auch verschiedene Systeme, wo Lehrer sagen, so und jetzt erzähl's, also die quasi sagen, spiel mir das mal vor und dann Fragen stellen und du sollst live dabei antworten. Oder Leute, die sagen, ich lese da quasi noch was bei oder was weiß ich. Ne? Das sind aber natürlich alles trotzdem Simulationen. Wichtig ist eben dann, du wirst das auch merken, dann, dass das mit jedem Auftritt, mit wenn du noch nie mit Leuten gespielt hast, mit jeder Probe etc. Also liefer dich diesen Situationen aus und versuch sowohl mental als auch eben bei der Spieltechnik so einen Sicherheitsabstand herzustellen, dass du sagst, boah, selbst wenn ich auf der Bühne nur noch 80% Leistungsvermögen habe und quasi nicht mehr alle Zylinder laufen, weil nervös und so, dann muss ich das noch hinkriegen. Also das muss man so ein bisschen auf dem Schirm haben und das kann man wirklich dann auch trainieren.
Auf jeden Fall. Als du gerade so erzählt hast, ist mir noch eine Aussage, die ich letztens aufgeschnappt habe von News Nickel, ja wieder so in den Sinn gekommen. Der war irgendwo, ich glaube, das war dieses European Drum Fest irgendwo in Süddeutschland. Und da gab es so jede Menge Interviews, auch mit ihm eins. Und er fragte so, Interviewpartner irgendwie, was er gerade übt, beziehungsweise was so für ihn immer noch eine Herausforderung sei am Set. Und dann sagt er ja, momentan mal wieder, fand ich auch ganz wichtig, dass ich, und dann kann man jetzt jede Zahl da einsetzen, also Timing, und dass sich 92 BPM auch immer stabil wie 92 anfühlt. Mhm. Also so im Sinne von beim Gig, beim Konzert. So dass ich, ne, so, okay, dieser Song hat jetzt so dieses Tempo und ich möchte ja trotzdem. Also ich möchte ja auch ein gutes Gefühl haben beim Spielen, körperlich. Das muss sich angenehm anfühlen. Und manchmal fühlt sich 92 perfekt an und manchmal fühlt sich 92 an wie 85. Und das ist schrecklich. Vor allem, wenn das Publikum steil geht. So, ne? Ja. Und dann gibt es Tage, da fühlt sich 92 eher wie 100 an. Und das ist auch ist anders schrecklich. Und fand ich spannend, dass er dass das ein Thema ist und das etwas ist, was er auch nach wie vor immer noch regelmäßig mit in den Proberaum nimmt. Ne? Das, also da geht's ja gar nicht jetzt um ganz hohe Geschwindigkeiten oder so, sondern wirklich um in dem Moment, wie fühlt sich das an und wie kann ich dieses Gefühl konservieren und wieder zurückholen, wenn ich sehe, das Publikum hat eine gute Zeit, alle haben eine gute Zeit auf der Bühne, alles klingt, alles ist schön und so. Aber warum fühlt sich das jetzt so langsam an? So, es ist doch akkurat ja. So, ne? Und das ist super, super spannend und hat natürlich ist wahrscheinlich ausschließlich ein mentales Thema, also Biochemie halt, ne? Aber fand ich schon krass irgendwie. Und genau, da geht's ja jetzt gar nicht um Reserve, sondern wirklich nur um Sensibilität, um Wahrnehmung, ne? Und dann auch um den Moment. Und du kannst halt viele Sachen simulieren. Ich habe hier so ein, zwei Sachen noch aufgeschrieben, was man zum Beispiel mal machen kann für so dieses ad hoc, also so jetzt ist bitte mal abzuliefern. Man könnte ja mal einfach mal üben, irgendwas, was man schon so im Repertoire hat, einfach mal eben einmal zu spielen, das aufzunehmen, aber First Take.
Ja.
Also wirklich First Take. Also nicht nochmal die Kamera neu ausrichten, andere Beleuchtung, anderes Audio. Nee. So, ich habe jetzt vor 3 Monaten hatte ich mal einen Song gespielt. Ich spiele jetzt einfach mal. Nicht aber vorher vertiefen, sondern ich spiele jetzt den Song. Also das kann man schon sehr, sehr gut simulieren. Machst du einfach eine ganz einfache Kontrollaufnahme und am besten teilst es dann irgendwie mit anderen Leuten, um so dieses Pressure-Ding irgendwie wirklich aufrecht zu erhalten. Ne? Also das ist schon enorm wichtig. Alle Schüler und Schülerinnen, die dir zuhören, macht das öfter. Und alle anderen Menschen sowieso auch. Und eine andere Sache, die ich bei mir persönlich beim Üben immer ziemlich durchziehe, im Warm-up, aber auch sonst so bei so Sachen, die ich immer so zur Fingerfertigkeit immer drin habe, so in meinem Üben, ich variiere da die Geschwindigkeiten, in denen ich das spiele, mutwillig sehr stark. Will sagen, wenn ich hab zum einen Teil, was immer in meinem Warm-up ist, sind so Hand- und Fuß-Kombinationen, zum Beispiel so Singles zwischen Händen und Füßen, super leicht super simpel zu verstehen, super schwer zu spielen. Und die Varianz, also von Übersession 1 zu Übersession 2 ist, keine Ahnung, ich muss jetzt nachgucken, gestern habe ich es glaube ich bei 95 gespielt, heute werde ich es wahrscheinlich bei 61 spielen und übermorgen bei 147. Also komplett verrückte Geschwindigkeiten, damit mein Körper nicht in einer Zone so stark ankert. Genauso ist, was ich auch super gerne mache, ist, ich spiele einen Groove mit so einem Lückenklick, auch gerne so als Warm-up, und da springe ich in den Geschwindigkeiten auch super krass hin und her. Also von 55 bis 185, aber nicht 55, 57, 9, also nicht mit einem Verlauf, sondern wirklich total gegriffen, um so ein bisschen aus dieser Glockenkurve, in der man sich ja tendenziell am häufigsten aufhält, sagen wir mal zwischen 75 und 140 BPM, da passiert so das allermeiste von den Stücken, die ich so spiele. Und dann gehe ich eher raus. Und ich versuche immer wirklich, vor allem auch beim täglichen Üben, große Sprünge in diesen konzeptionellen Sachen zu haben. Wenn ich an Timing arbeite oder so einfach an ja Sachen, die sich wirklich routiniert stark wiederholen. Also da springe ich sehr absichtlich sehr stark in den Geschwindigkeiten. Und noch ein anderes Beispiel, und das hat jeder, ich bin gespannt, ob Andreas das für sich jetzt gleich beantworten kann. Jeder hat ja so einen Tempobereich, wo er sich sehr unwohl fühlt. Nicht der Tempobereich, wo man ein Problem kriegt mit dem Tempo im Sinne von zu schnell, sondern im Sinne von vielleicht zu schnell für die normale Spieltechnik, aber zu langsam für die Spieltechnik, die gleich kommen muss. Also so, wenn du so ein Übergangstempo hast, so von, keine Ahnung, du spielst vielleicht, du spielst immer Wechselschlag wahrscheinlich, wenn es schnell ist. Also bei uns Drummern gibt's, wenn wir so Doppelschläge spielen, gibt's immer so Bruchmomente, wo du wirklich von eine in eine andere Bewegung schaltest. Und das ist aber so, da gibt's so eine Übergangsgeschwindigkeit, wo du denkst, oh, warum muss ich denn da jetzt 3 Bassdrums hintereinander spielen? Das ist so unangenehm. Und das ist so, wenn wir in Achtelnoten sprechen, zwischen 145 bis 160 Beats per Minute, da so. Also bei so Mehrfachschlägen mit der Bassdrum. Oder auch, wenn du in Triolen rechnest, das gute alte Hold the Line Tempo oder in 6 oder 12 Achtel. Das ist, also die Bassdrum-Stimme da, das ist so doof, da zu spielen. Das fühlt sich total unangenehm an. Und wenn man aber möchte, dass sich diese Geschwindigkeiten auch im Groove, dass sich das gut anfühlt, dann muss man da ein paar Minuten mehr einloggen, um das so ein bisschen, ne, wieder genau das zu provozieren, was du schon gesagt hast, so da, wo man öfter so dieses Ding hat. Und gerade so Hold the Line ist ein gutes Tempo, gutes Beispiel, habe ich gespielt mit hier bei diesem Tanz im Mai-Gig. Und also da, wo auch diese doofe Echo-Situation war. Und Toto-Songs spielt man ja leider nicht mehr so oft. So. Und die spiele ich dann am gleichen Tag vormittags nochmal irgendwie 2-3 Mal durch, weil ich empfinde da als Drummer immer eine extra große Bringschuld, das möglichst gut zu spielen. Hast du sowas auch? Gibt's auch so bei so 2-3 Interpreten, wo du sagst, boah, nee, da möchte ich jetzt wirklich nicht rumfuscheln? Gibt's das so im Top-40-Bereich? So, wo du denkst, so, oh nee, also da möchte ich jetzt schon...
Auf jeden Fall. Wobei, also ich sag mal so, ich versuche schon meistens da mich sehr gut also vorzubereiten und Lieder, die mir besonders viel Spaß machen selber, so da habe ich einfach natürlich sowas, ne? Und dann gibt's so Lieder, gestern fragte mich ein Schüler nach Details von Simply the Best und dann habe ich nur gesagt, du, kein Plan, habe ich mir noch nie angeguckt, werde ich mir wahrscheinlich auch nie angucken, das spiele ich halt irgendwie so, ne? Also so rum halt, ne? Also gibt so Sachen, da halte ich mich jetzt nicht mit Details auf, während ich dann wenn ich Can't Stop im Radio höre und ich denke, ich habe da noch eine Variante gehört, die ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, dann gehe ich da auch noch mal ran, so, ne?
Ich glaube auch, ohne das jetzt zu stark wert bzw. abwerten zu wollen, in einem Song wie Can't Stop für Bass ist sicherlich mehr zu holen wie ist es ja. Ich weiß es nicht. Genau, kommt ja aber drauf an, ob es mir fehlt. Aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist ein gutes Beispiel.
Genau, ich meine, auch da kommen dann irgendwann Läufe und so, wo ich dann auch nur, wo wir uns darauf geeinigt haben, ja, wahrscheinlich Pentatonik ist okay. Ist eben nicht so markant so, ne? Da fehlt dem Song nichts, ne? Genau. Ja, also was wir schon gesagt hatten, was natürlich hilft, eben dann nicht nur alleine üben, wenn so Situationen, Unterricht, Probe, Jam, Session, Bühne generell, Gig das Problem sind, versuch beim Üben quasi Augen zuzumachen und dich schon dahin zu beamen und das auch schon so ein bisschen so zu sehen, also dein Setup schon so ein bisschen, also stell dich dann hin und ne, wenn du auf der Bühne stehen wirst und dies und das, vielleicht kannst du in den Proberaum fahren, das habe ich als Anfänger immer gemacht, weil da war das vom Körpergefühl so dieser Schock, wenn das auf einmal laut wird und nicht mehr Zimmerlautstärke ist. Das war am Anfang, hat mich das natürlich viel mehr rausgebracht als jetzt. So, jetzt habe ich es halt schon so oft gemacht, da ist es nicht mehr so. Aber am Anfang war halt, ich habe das schon bei Schülern, die hier in den Unterricht kommen und zu Hause vielleicht immer sehr leise üben nur, die dann manchmal so sagen, oh, ich muss erstmal eben reinkommen, hier darf ich ja lauter sein. So, ne? Das ist, das macht halt was, ne? Also sich da in diese Situation begeben und dann, was du sagtest, man kann dieses Auftreten eben auch trainieren, also sich aufnehmen. Ne? Ganz wichtig dann dabei auch so Regeln, was du schon sagtest, so du spielst durch, egal ob Fehler passieren, nicht wieder vorne jedes Mal anfangen. Das ist auch generell eine gute Sache beim Üben. Das sage ich auch immer wieder im Unterricht, setz nicht wieder vorne an, du willst den Patienten nicht jedes Mal neu beleben müssen, wenn es einmal rollt, dann rollt es so und dann du kannst auch eine Band nicht anhalten und immer wieder vorne anfangen, also üb auch schon so.
Ja, klar. Ne?
Also nicht bei jedem Fehler abbrechen, wieder vorne anfangen, dann trainierst du das ein und du willst das nicht eintrainieren, weil das nicht die Realität ist. Ne?
Ja.
Also sich aufnehmen, Video laufen zu lassen. Ne?
Ja.
Freunden, Familie einfach mal was vorspielen, anstatt irgendwie nur zum Metronom, dann wirklich mit Musik und Playalongs üben, dann einfach im Stehen spielen, wie du es auf der Bühne machen wirst. Ne? Haben wir schon gesagt, komplette Takes spielen, eben ohne dass du irgendwie Stops erlaubst, ne? Und du auch gesagt hattest, das Teilen mit anderen, ne? Und das merke ich ja auch in der hier jetzt immer bei den Kreativhausaufgaben in der Community. Ja. Und auch immer lustig, dieses Ding, so dann, das ist ja immer für 2 Wochen bis zur nächsten Practice Sessions und dann passiert immer x Tage gar nichts. Mhm. Und dann postet der oder die erste und dann macht so flop, 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 ne? Mhm. Also da ist auch immer so dieses Ding natürlich, je öfter man das macht, desto einfacher fällt dir das und ich sage auch immer, ey Leute, nutzt das, weil genau das baut auch diesen Stress ab. Ja, also klar. Je öfter du dich aufnimmst, also das bereitet dich alles auf die und auch dieses Posten einfach auf jetzt veröffentlichen drücken oder antworten oder so und zu wissen, oh, jetzt können die sich alle angucken und da sind doch noch Fehler drin, so, ne? Das war doch noch nicht perfekt. Aber das bereitet dich alles dann nachher aufs wirkliche Leben vor. Und das ist halt total wichtig. Und und jetzt habe ich gerade Fehler gesagt. Also Fehlerkultur oder Fehlerverzeihungskultur ist dann eben auch so das nächste Ding. Hatten wir ganz am Anfang auch schon, da stirbt jetzt keiner. Mhm. Genau, und deswegen muss man halt auch einen guten Umgang damit finden, weil das auch dem Publikum in den meisten Fällen völlig Grütze ist, ob du da jetzt einen kleinen Fehler und Wackler irgendwo gespielt hast, den wahrscheinlich gar keiner gehört hat. Was dem Publikum nicht Grütze ist, also was denen nicht egal ist, ist, wenn du dich dann danach den Rest des Songs darüber ärgerst und einfach keinen Groove mehr bringst oder so und das ganze Gefühl weg ist, ne? Wenn du im Gefühl bleibst und weiter groovst und es ist halt passiert und dann ist es halt so, aber es gibt nichts Schlimmeres, als dann dem so nachzuhängen so, ne? Und sich dann da komplett rausbringen zu lassen. Und das ist eben auch wichtig, dass man dann sagt, okay, Live-Musik funktioniert jetzt dann eben anders als jetzt so irgendwie steriles Üben. Da ist eben Groove wichtiger als Perfektion. Weitergehen und drinbleiben oder wieder reinfinden ist dann eben wichtiger als nachträglich korrigieren. Ja. Ne? Und Energie, vor allen Dingen das, Energie ist wichtiger als sterile Genauigkeit. Ne? Ja. Und das ist ja auch so ein Ding im Tonstudio. Also ich habe schon so oft, dass man mit einer Band oder so im Studio ist und dann sagt man am Ende, ey, soll wir die allererste Nummer noch mal einmal ganz kurz spielen, weil die erste Nummer ist immer so ein Reinfind-Ding, wo alle auf Sicherheit spielen und so ein bisschen, ne? Und wenn man dann am Ende drin ist und weiß, man hat eigentlich schon alles im Kasten und auch mit der ersten Nummer könnte man irgendwie leben, aber jetzt hauen wir noch mal eben einen raus, dann ist das oft eine sehr schlaue Sache, dies am Ende dann so zu tun.
2 Ergänzungen. Vielleicht auch mal ein ganzes Set am Stück üben, auch alleine.
Ja,
so, in Reihenfolge. Und ohne Unterbrechung. Vielleicht auch mal als Band und dann wirklich ohne Unterbrechung und nicht nochmal, ey, können wir hier nicht nochmal den Bridge? Ja. Nein, sondern so wie es passiert. Sehr und richtig. Vielleicht auch mal in einer für dich ungünstigst möglichen Reihenfolge. Also im Sinne von, das kann für euch Seiteninstrumentalisten sein, dass ihr ständig eure Instrumente wechseln müsst, was ja auch immer noch mal ein paar Prozentpunkte setzt, also zwischen 4 und 5 Seiter oder 1000 Effekte an- und austreten beim Spielen. Genau, das kann für Drummer, das ist zum Beispiel bei Top 40 manchmal echt so, ne, wenn der Sänger oder die Sängerin die Setlist über den Haufen schmeißt und ich ausgechecktere Presets nutze auf meinem Sampler und ich muss dann da hin und her springen durch die Bänke und das muss aber natürlich am besten gar keine Dead Air, also direkt Song nach Song nach Song, solche Sachen. Oder was natürlich auch sein kann, die 3 für dich anspruchsvollsten, weil vielleicht technisch schnell und so Songs, was passiert, wenn die 3 mal hintereinander spielen muss? So, geht das überhaupt? Und auch da, also hintereinander spielen heißt nicht 3-mal den Song 1, 3-mal Song 2, sondern wirklich die 3 Songs hintereinander.
So, und auch direkt im richtigen Tempo. Das ist auch oft so ein Ding, dass man zu Hause immer übt, sondern ziehst du immer die schwierige Stelle von 70% langsam hoch und so und dies und das. Nee, das muss dann halt so First Take-mäßig sein. Ne? Dann hast du den Realitätscheck und wenn du zu Hause im stillen Kämmerlein bist, sollte das First Take halt auch bei 105 bis 110 Prozent Geschwindigkeit funktionieren und sowas.
Ja. Da wo es geht, ne? Da wo es geht. Also ich glaube.
Genau. Deswegen sage ich, also ich sag immer 110%, aber wenn man jetzt irgendeine Wolfpack-Nummer hat und die ist sowieso oder irgendwas super 16. Funkiges und das ist schon total an der Topspeed-Grenze, dann ist 10% ein großes Wort.
So. Ja, genau. Also da ist die Kurve wird irgendwann flacher. Das ist, ist so.
Genau,
das
so.
Ist, ja, genau, aber das ist um da nochmal den Kreis auch vielleicht zum Beginn der Folge zu schließen, ne? Also es ist wirklich ein physischer Akt und es ist ein Riesenunterschied, ob du 1 oder 2 Songs spielst, physisch oder eben dein Set. Und dann auch das, ich habe das irgendwann mal hier erzählt, vor Monaten ist es wahrscheinlich schon wieder her, da habe ich irgendwie von der Dave Matthews Band so ein Backstage-Snippet gesehen, wie er zu dem Drummer geht und sagt, ey, erinnerst du dich noch 1900, weiß ich nicht was, da das verrückte Ende, was wir gespielt haben in dem und dem Song, so, und dann vokalisiert er das kurz, was er da meint, und dann sagt der Kater, ja, ich glaube schon, ja, cool, ja, wollen wir das heute mal wieder so machen? So, ja, okay, so, dann haben sie noch eben schnell die Bläser dazu geholt hier, ne? Ende wie, weiß ich nicht, 1999 da in Rio oder was weiß ich wo, okay, es ist da, wir gehen da so, so, und dann hattest du noch angemerkt, glaube ich, im Rahmen der Podcast-Folge, und dann ist das ja nicht im ersten Song, sondern das Konzert läuft schon seit 2 Stunden, der Song kommt, und dann siehst du quasi bei diesem Instagram-Reel irgendwie, siehst du, was sie da Backstage machen kurz und check das kurz ab, und dann siehst du irgendwann der Moment im Konzert so, und hier kommt das Ende, und denkst du so, boah, so, und um das jetzt mal nochmal hier für dich als Zuhörer oder Zuhörerin runterzubrechen, das ist ein Riesenunterschied, ne? Also ist auch so körperlich, aber auch von der Konzentration bist du in der Lage, vielleicht auch was Anspruchsvolles in der Mitte oder zum Ende raus, wenn du schon auch gearbeitet in Anführungsstrichen hast, also physisch und mental, geht das auch am Ende noch? Also ist es so, oder ist schon so viel passiert, dass du merkst, boah, jetzt werde ich jetzt, ne, wenn schon, der Song geht los und so, boah, jetzt bloß nicht, jetzt nicht, komm, jetzt noch der Song und jetzt bloß, boah, nein, gleich kommt das Phil. Das sind keine guten Gedanken im Einzähler. Und das kann man schon gut simulieren auf jeden Fall, ja.
Ja, und das, so dieses, ah nein, gleich kommt das Phil oder gleich kommt dieser Lauf oder so. Also wenn man diesen Gedanken hat, wie war der noch, da muss man immer versuchen, ganz schnell wieder loszulassen, weil du störst deine Automatismen.
Ja,
so,
klar.
Ne? Du blockierst die in diesem Moment.
Ja.
Und das ist natürlich aber auch eine Sache, die du lernst, je öfter du das erlebst, dass du eigentlich in Panik bist, weil dir nicht mehr einfällt, wie es geht. Und dann kommt die Stelle und du spielst es einfach, weil da gibt's diesen Autopiloten so. Und irgendwann lernt man sich da so ein bisschen drauf zu verlassen und eben nicht in Panik zu verfallen, weil dein bewusstes Denken gerade nicht drauf kommt, so, sondern dann zu sagen, ja, ich habe das schon so oft gespielt, ist jetzt zwar ein paar Tage her, aber wenn die Stelle kommt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit da. So.
Ja. Ja?
Und also ich denke da jetzt gerade an eine Schülerin, die hier am Anfang im Unterricht also immer quasi regungslos da gestanden. Und also du hast halt nirgendwo eine Regung gesehen, dass das eine körperliche Sache sein könnte mit dem Musikmachen. Und das hat, glaube ich, alles im Kopf stattgefunden. Ja. Und dann haben wir halt die ganze Spieltechnik war sehr, sehr verkrampft. So, ne? Und dann haben wir dran gearbeitet, so dieses Ding, hey, versuch mal den Puls irgendwie körperlich auszuleben, mit dem Kopf oder mit dem Fuß zu nicken oder dann irgendwie mal vom einen Bein aufs andere zu treten, ist ja auch jeder so ein bisschen anders, wo fühle ich den Puls, wenn ich ihn fühlen will oder so in meinem Körper, so, ne? Und als wir das dann geschafft hatten, hast du so richtig gemerkt, wie dann so ein bisschen diese Anspannung da rausgegangen ist, ne? Also so auch dieses Ding so, hey, also spätestens, wenn du auf einer Bühne stehst und so, ist es dann eben eine sehr starke gefühlsmäßige Komponente und du musst es auch lernen, dieses Gefühl zuzulassen und den Kopf so ein bisschen auszuschalten und so ein bisschen auch dieses Gefühl in deinen Körper zu bringen. Also erstmal eine Musik, die pulsbezogen ist, dass du irgendwo diesen Puls hast, dass du nicht die ganze Zeit verzweifelt mitzählen musst und ne, dies und das. Also das sind halt schon so wichtige Punkte, wo es auch ganz natürliche Entwicklungsstadien gibt und wir sagen ja auch, oder wir haben auch schon sehr oft gesagt, wenn du eine Band suchen willst generell, dann sag nicht, ich übe jetzt noch 2 Jahre und dann suche ich mir die Band, weil die Stresssituation wird die gleiche sein, weil es ist was Neues. Du musst dich, stürzt dich einfach jetzt in diese Situation, dann lachst du da in 2 Jahren drüber und hast 2 Jahre gewonnen. So, ne?
Ja.
Genau wie mit Musiksessions. Such dir vielleicht nicht sofort die Hochschul-Jazz-Session aus irgendwie. Da habe ich letztens super, irgendwo war ein Musiker, der hat seine schlimmsten Session-Erlebnisse erzählt, der war Gitarrist. Und das ging so weit, dass Leute quasi auf die Bühne gegangen sind und ihm den Stecker aus dem Amp gezogen haben, wo ich so dachte, okay, das ist hart, um zu zeigen, mir gefällt das nicht, was du spielst. Also, naja, Also im Normalfall passiert das nicht. Also genau, aber da einfach auch das wird nur besser, je öfter du es machst und je schneller da dein erstes Mal ist, desto schneller ist das dritte, das fünfte und das zehnte Mal und du hast diese Erfahrungswerte und auch diese ganz natürlichen Lernprozesse, die dann immer einsetzen, weil wir als Menschen da viel zu faul sind, dann da permanent dann auch hier Säbelzahntiger-Notfallmodus quasi im Gehirn abzurufen. Ne? Das ist bei so Situationen sind natürlich erstmal in gewisser Weise irgendwie in Anführungszeichen bedrohlich oder aufregend. Ja. Und je öfter du die dann machst, desto mehr weiß man dann auch, okay, der Säbelzahntiger kommt gar nicht, ich kann ganz ruhig bleiben. So.
Oh, ich habe gerade ganz viele Bilder im Kopf, aber die darf ich hier öffentlich nicht teilen. nun gut. Aber ich denke, da war doch ein bisschen was Gehaltvolles dabei. Also da soll die Zuhörerschaft drüber richten. Ja, ich habe noch ein Quirk. Mein Ding zum Beispiel ist, wenn ich echt aufgeregt bin, also so schlagzeugmäßig bin ich meistens gar nicht aufgeregt. Wenn ich aufgeregt bin bei den Gigs, dann eher, weil ich eingebunden bin in andere Themen, also alles, was irgendwie mit Technik und Logistik zu tun hat. Und das klar, hat dann immer so, zieht auch da beim Spielen immer ein bisschen Kapazität. Aber wenn ich so dieses Drummer-mäßige Aufregung habe, dann spüre ich immer so ein, zwei Stellen an meinem Körper, da bin ich mir immer nicht sicher, ob da überhaupt Nerven sind oder irgendwas ist, wo ich immer denke, so, also zum Beispiel mein Ellbogen, also da, wo diese tote Haut ist, wo du so reinkneifen kannst, wo nichts ist, ja, da kriege ich immer dann, das wird hier warm und dann juckt das. Wenn ich aufgeregt bin, kriege ich das. Aber ich denke so, krass, ich kann hier so reinkneifen, ich könnte wahrscheinlich ein Stück Haut abschneiden, das würde mich nicht interessieren. So. Aber wieso spüre ich das jetzt? Ich spüre es dann beim Spielen, ne? Also so, ich denke so, hä? Und es ist auch immer nur auf der rechten Seite, es ist nie die linke Seite. Das ist total, hast du auch sowas? Hast du auch so, wo du denkst, wenn du mal ein bisschen unter Schuss bist, keine Ahnung, linkes Ohrläppchen oder so ein...
Nee, aber dann nervt dich ja eh, wenn du so nervös bist, nervt dich auf einmal alles. Dann ich habe dann immer so, dass ich das Gefühl habe, jetzt hängen mir die ganzen Haare im Gesicht oder ja, irgendwas.
Das
ne?
oder habe ich bereits genau, gelöst.
Dann juckt die Nase oder irgendwas. Ne? Also all die Sachen, die man dann nicht brauchen kann. Genau, also ich denke auch, da waren einige Ideen dabei heute. Ja. Und ähnlich wie bei der Folge, die wir letztens hatten, wo es darum ging, so dass quasi den Profi vom Anfänger in der Konzertsituation nicht unterscheidet, dass da keine Fehler passieren, sondern dass der Unterschied eben der Umgang mit ja. Fehlern ist oder dass der Profi halt weiß, da werden Fehler passieren.
Ja.
So ist es dann hier auch so ein bisschen, dass mit wachsender Erfahrung weißt du, wo die Fallstricke sind und das immer natürlich, wenn du diesen geschützten Raum von ich bin hier komplett alleine verantwortlich in meinem Schlafzimmer, in meinem Überraum, was auch immer, dass sobald da mehrere Menschen zusammenkommen, da passieren immer Dinge und auch Sachen wie Tagesform haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber auch das ist ja eine total verrückte Sache, dass an manchen Tagen gefühlt alles geht und an manchen Tagen gefühlt gar nichts, aber da haben wir auch einige Sachen gesagt, wo es dran liegen kann von Nahrung über Stress, über was weiß Schlaf. Ich, ne? Schlaf, all solche Wetter irgendwie. Du spielst vielleicht anders irgendwie, ob du irgendwie bei 35 Grad ohne Schatten gerade da seit 3 Stunden stehst oder.
Ob Silvester bei -8 ist auch.
Ja, ja, das auch gut. Genau, wenn du deinen persönlichen Heizpilz neben dir hast. Genau. Also einfach. Wichtig ist, das wahrzunehmen, was so passiert, das auch so ein bisschen analysieren. Vielleicht ist es eher eine spieltechnisch kraftmäßige Geschichte, die mich hier gerade aufhält. Oder ist es, um es mit den Fanta 4 zu sagen, alles nur in deinem Kopf? Das sind so Sachen, wo du erstmal so ein bisschen sortieren kannst. Was ist es denn? Um dann da vielleicht auch besser mit umzugehen dann am Ende des Tages.
Ja.
Punkt. Gut, dann würde ich sagen, Thomas, ich hoffe, du nimmst da ein bisschen was mit und hast ab jetzt nur noch Spaß bei spontanen Blues-Jams mit zwei oder mehr Leuten so. Und alle anderen auch.
Ja.
Und dann war's das für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg mitnehmen konntest, dann abonniere uns doch, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingspodcast-Plattform und erzähl gern anderen Musikern und Musikerinnen von uns. Und wenn du einen kleinen kreativen Kaffee im Monat spendieren möchtest, dann kannst du das tun auf patreon.com/hauptsache-grooved, wo der Thomas auch die Frage für die heutige Folge gestellt hat. Wie ihr seht, sind wir da immer dankbar. Also ja. Folgenwünsche, Themen, Ideen immer gerne an uns,
Fragen.
Auf welchem Weg auch immer.
Ja.
Und genau, mit deiner Unterstützung hilfst du dann hier, dass es weiter regelmäßig frische Folgen ganz werbefrei gibt. Bis zum nächsten Mal. Bleib dran, bleib laut und vor allem
Hauptsache grooved.